Liebe Gemeinde, vor 40 Jahren, im Mai 1981, sprühte ein Student ein Graffiti an eine Hamburger Wand, das heute noch jeder kennt. Stell dir vor, es ist Krieg. Wenn ihr jetzt hier sitzen würdet, würdet ihr sicherlich gleich im Chor antworten und keiner geht hin. Das war die Zeit der Friedensbewegung und des Kalten Krieges. Und es hat so etwas aufgegriffen, dieses Zitat, dieses Graffiti. Stell dir vor, es ist Krieg. Es ist gut, sich Dinge vorzustellen, die unsere Welt besser machen. Wir haben genug gesehen, was sie schlechter macht. Im Jahr 2021 sehen wir immer noch Kriege. Im Jemen, in Afghanistan, in Afrika, an vielen Orten. Es klappt nicht, dass da einfach keiner hingeht. Und so bringen diese Kriege weiterhin Zerstörung hervor und Leid und Hass. Gestern war der Jahrestag des Kriegsendes in Europa. Im Mai 1981, als der Student den Spruch an die Wand sprühte, haben viele Deutsche den 8. Mai noch als Tag der Kapitulation und des verlorenen Krieges gesehen, besonders die, die vertrieben worden sind. 4 Jahre später, am 40. Jahrestag des Kriegsendes, hat der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker gesagt, der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Wir haben allen Grund, den 8. Mai 1945 als das Ende eines Irrwegs deutscher Geschichte zu erkennen. Wir alle, ob schuldig oder nicht, ob alt oder jung, müssen die Vergangenheit annehmen. Wir alle sind von ihren Folgen betroffen und für sie in Haftung genommen. Jüngere und Ältere müssen und können sich gegenseitig helfen zu verstehen, warum es lebenswichtig ist, die Erinnerung wachzuhalten. Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren. Zitat Ende. Es ist wichtig, die Schuld beim Namen zu nennen, die durch unsere Vorfahren in die Welt gekommen ist. Und es ist wichtig, daran zu erinnern und die Erinnerung wachzuhalten. So schützen wir uns vor der ewigen Wiederkehr des Gleichen. Und es ist genauso wichtig zu wissen, wo wir Vergebung und Barmherzigkeit finden und die Vorstellungskraft für eine bessere Welt. Wir begegnen heute Daniel, dieser rätselhaften Gestalt, der ein ganzes Buch in der Bibel gewidmet ist. In der hebräischen Bibel ist das Buch Daniel nicht bei den Propheten einsortiert wie in allen christlichen Bibeln. Da gehört Daniel zu den Schriften. Mit einiger Sicherheit ist das Buch erst im 2. Jahrhundert vor Christus entstanden, als der Kanon der Prophetenbücher längst abgeschlossen war. Das Daniel-Buch spielt in einer Zeit, die fast 500 Jahre zurückliegt, als es geschrieben wird. Dafür gibt es zur Zeit der Abfassung einen aktuellen Grund. Daniel redet davon am Anfang des 9. Kapitels. Da sagt er, im Jahr 1 des Darius, des Sohnes von Xerxes aus dem Geschlecht der Meder, der zum König gemacht worden war, über das Königreich der Kasdäer im Jahr 1 seines Königtums, erfasste ich, Daniel, in den Schriften die Zahl der Jahre, die sich erfüllen sollten über den Trümmern Jerusalems nach dem Wort des Herrn, das an Jeremia, den Propheten, ergangen war. 70 Jahre. Und ich wandte mein Angesicht zum Herrn, Gott, um ihn zu bitten im Gebet und mit Flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Daniel hat im Prophetenbuch Jeremia recherchiert, wie lange es dauern sollte, bis das Strafgericht Gottes über Jerusalem zu Ende sein würde. 70 Jahre steht bei Jeremia und es wird hier vorausgesetzt, dass es bereits ein Buch Jeremia gibt, das zu den Heiligen Schriften gehört. Es gab damals keine Jahreszahlen, so wie wir sie heute haben. Man rechnete nach den Herrschaftsjahren der Könige. Aber Darius, der Sohn des Xerxes aus dem Geschlecht der Meder, den gibt's gar nicht. Der ist nirgendwo belegt als König. Alle anderen König, die das Danielbuch nennt, sind gut bekannt, aber diesen hier findet man in keiner Chronik der Babylonier und Perser. Deswegen kann man auch nicht sagen, wann Daniel diese Erkenntnis hatte und warum sie ihn veranlasst hat, in Sack und Asche Buße zu tun und zu Gott so inbrünstig zu beten. Vielleicht ist das Absicht, dass man den König nicht findet. Denn es geht eigentlich gar nicht um die Zeit der Babylonier und Perser. Die war ja lange vorbei, als das Buch Daniel herauskam. Es geht um die Auswirkungen dieses alten Krieges, unter denen man nach fast 500 Jahren immer noch litt. Und das aktuell mehr denn je. Sicher, die Verbannten waren irgendwann aus der babylonischen Gefangenschaft heimgekehrt. Sie hatten den Tempel und die Stadt wieder aufgebaut. Aber Juda blieb eine Provinz in einem fremden Reich. Erst im Reich der Babylonier, dann im Persischen Reich, dann im Griechischen Reich Alexanders des Großen und seiner Nachfolger. Es wurde nie mehr wie früher, als man eigene Könige hatte. Mitte des 2. Jahrhunderts kam ein griechischer König, der besonders schlimm war, an die Macht. Antiochos IV. Hieß er. Und er ließ eine Zeus-Statue im Jerusalemer Tempel aufstellen. Schlimmer geht's nicht. Und er verbot den Juden, ihre Religion auszuüben, Beschneidung, Sabbat, alles verboten bei Todesstrafe. Die Menschen hatten das Gefühl, Gott strafe sie weiter und weiter. Von wegen 70 Jahre. An diesem Punkt spielt unsere Geschichte. Daniel liest bei Jeremia 70 Jahre und fällt auf die Knie. Ich lese den Predigttext aus Daniel 9, Verse 4 und 5 und 16 bis 19. Und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und sprach ein Bekenntnis und sagte: Ach Herr, du großer und furchteinflößender Gott, der den Bund und die Gnade bewahrt denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und sind schuldig geworden. Wir haben gefrevelt und sind abgefallen, und von deinen Geboten und deinen Rechtssatzungen sind wir abgewichen. Herr, möge doch, wie es all deinen gerechten Taten entspricht, deine Wut und dein Zorn sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, deinem heiligen Berg. Denn unserer Sünden und der Vergehen unserer Vorfahren wegen sind Jerusalem und dein Volk zum Hohn geworden bei allen rings um uns. Und nun, unser Gott, höre auf das Gebet deines Dieners und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Öffne deine Augen und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist. Nicht unserer gerechten Taten wegen bringen wir unser Flehen vor dich, sondern deiner großen Barmherzigkeit wegen. Herr, höre, Herr, vergib. Herr, höre hin und handle. Zögere nicht um deinetwillen, mein Gott, denn dein Name ist ausgerufen über deiner Stadt und über deinem Volk. So wichtig es ist, die eigene Vergangenheit durch nationale Gedenktage in Erinnerung zu behalten, so wichtig ist es auch, damit vor Gott zu kommen, was diese Erinnerung nach wie vor in uns auslöst. Daniel tut das in schonungsloser Selbstkritik. Die Passage ist als Predigttext stark zusammengekürzt. Eigentlich geht es noch viel länger mit dem Bekenntnis. Sein Gebet beginnt mit einem Seufzer. Ach, Herr. So betet man in bedrückender Lage. Ach, Herr. Vielleicht beten wir manchmal auch so gerade und bitten Gott, dass er doch ein Ende macht, endlich mit dieser aktuellen Plage. Aber würden wir Gott auch einen furchteinflößenden Gott nennen? In Jesus hat er sich ganz anders offenbart. Schon vor seiner Geburt kam der Engel Gabriel zu Maria und sagte: Fürchte dich nicht. Und so geht es weiter. Aber es gibt Zeiten, da kann einem Angst und Bange werden, wie den vielen Menschen in Indien, die gerade keine Behandlung bekommen und zu Hunderttausenden an Corona erkranken. In solchen Krisenzeiten erscheint Gott mitunter als furchteinflößend. Da ist etwas im Gange, das Menschen nicht in den Griff bekommen. So war es auch zu der Zeit, als das Danielbuch seine ersten Leser fand. Der neue griechische Herrscher regierte mit eiserner Hand und hatte kein Interesse an religiöser Vielfalt oder kulturellem Pluralismus in seinem Reich. Er wollte eine einheitliche Kultur und Religion und gehorsame Untertanen. Religion, das war damals Sache der Herrschenden, Und im religiösen Kult drückte sich Loyalität zum Staat aus. Die Juden erlebten das als existenzielle Bedrängnis, die ihnen ihr Gott zumutete. Aber Daniel kennt nicht nur Gottes furchteinflößende Seite. Er spricht ihn mit den Worten aus dem 5. Buch Mose an, als den, der den Bund und die Gnade bewahrt, denen, die ihn lieben und auf seine Weisung hören. Daniel weiß, dass Gott auch von sich aus Interesse hat an seinem Volk. Er weiß, dass Gott voller Gnade und voller Barmherzigkeit ist. Und dann spricht er sein Schuldbekenntnis. Mit einem Schuldbekenntnis beginnt bis heute jeder evangelische, jeder katholische und jeder orthodoxe Gottesdienst. Mit den Worten Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Die meisten Freikirchen haben das in liturgischer Form aufgegeben, aber es lebt noch fort in dem Gebet am Anfang, das wir manchmal sprechen und ungefähr diesen Wortlaut hat, Herr, nimm weg, was uns jetzt von dir trennen will. Manchmal singen wir das auch. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, wir treten in die Gegenwart Gottes als sündige Menschen. Wir sind zwar gerechtfertigt durch Jesus Christus, aber wir verstricken uns immer noch täglich in Schuld und Sünde. Das sollen wir nicht vergessen. Wenn wir beten, dann beginnen wir meistens mit Dank. Und das ist eine gute Übung, sich bewusst zu machen, dass es bei allem, was uns fehlt, auch vieles gibt, was gut ist. In Daniels Gebet fehlt der Dank. Zu groß ist der Druck der gegenwärtigen Verhältnisse. Er kommt gleich mit seiner Bitte. Herr, möge doch, wie es all deinen gerechten Taten entspricht, deine Wut und dein Zorn sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, deinem heiligen Berg. Man muss das immer auf zwei Ebenen lesen. Auf der Ebene der erzählten Zeit im 6. Jahrhundert vor Christus und auf der Ebene der Leser des Buches im 2. Jahrhundert, in die hinein dieser Text sprechen will. Die sehen in den religionspolitischen Maßnahmen der Griechen den Zorn Gottes am Werk und fragen sich, warum und vor allem, wie lange noch? Daniel sagt, da sind noch alte Rechnungen offen. Denkt nicht, dass mit der Rückkehr aus dem Exil alles gut geworden ist. Denkt nicht, dass 70 Jahre alles sind. Und tatsächlich, nach dem Ende seines Gebets, erscheint ihm der Erzengel Gabriel, wie einst Maria später. Und er deutet die 70 Jahre bei Jeremia neu. Das sind in Wirklichkeit 70 Jahre Wochen. Das heißt 7 mal 70 Jahre. So reichen sie bis in die Gegenwart der Leser des Danielbuches und erklären, warum es so lange nicht aufwärts gegangen ist. Aber in dieser Zeit vollenden sie sich dann auch und machen Hoffnung auf ein Ende des Zornes Gottes. Diese Deutung liefert bis heute Endzeitspekulanten reichlich Material für neue Berechnungen, wann das Ende denn nun kommt, das Ende der bestehenden Welt und der Anbruch der neuen Welt Gottes. All diese Berechnungen sind fehlgeschlagen, immer schon. Auch Daniel, muss man wohl sagen, lag falsch. Er hat sogar noch einmal nachjustiert, das kann man dem Text entnehmen, nicht diesem, aber einem anderen. Aber das endzeitliche Heil kam nicht zu der erwarteten Zeit. Etwas anderes kam. Als die Zeit erfüllt war, schreibt Paulus, sandte Gott seinen Sohn. Der hat seine Jüngerinnen und Jünger beten gelehrt wie Daniel. Mit derselben Energie wie ein Freund, der bei Nacht eine ganze Familie aus dem Bett klingelt, weil er unerwartet Besuch bekommen hat und ihm etwas vorsetzen will. So betet Daniel auch, wie zu einem guten Freund. Er erinnert ihn an den gemeinsam gegangenen Weg und an seine Herzensgüte, an seine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, das ist die mütterliche Seite Gottes. Das sage ich nicht, um ein Klischee zu bedienen oder weil heute gerade Muttertag ist. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit, Rachamim, ist abgeleitet von Rechem, dem Mutterleib. Das Hebräische sieht da einen engen Zusammenhang. Ich weiß, man muss heute vorsichtig sein mit solchen Zuschreibungen. Viele Menschen haben ihre Mütter nicht als barmherzig erlebt. Viele Mütter wollen oder können diesem Klischee nicht entsprechen. Viele Frauen, die keine Kinder haben können oder wollen, sind trotzdem barmherzig. Und viele Männer sind es auch. Aber die barmherzige Mutter lässt sich auch anders verstehen als ein Klischee, nämlich als Archetyp. der tief in unserer Seele verankert ist. Wenn nicht als eigene Erfahrung, so doch ganz bestimmt als Sehnsucht nach der guten Mutter, die unsere Unruhe stillt und uns trotz unserer Fehler liebt. Auch diese Seite hat Gott. Und Daniel spricht sie in seinem Gebet ganz gezielt an, damit sie die Oberhand gewinnen soll über die Verhältnisse und sie sich ändern. Etwas anderes kann er nicht tun. Er kann nicht einmal damit kommen, dass die Jerusalemer jetzt daraus schlau geworden sind und gelernt haben und jetzt die Gebote Gottes alle peinlich genau einhalten. Nicht unserer gerechten Taten wegen bringen wir unser Flehen vor dich, sagt er, sondern deiner großen Barmherzigkeit wegen. Weil Gott barmherzig ist, hört er auf das Geschrei seines Volkes, seit er es zum ersten Mal gehört hat, in der ägyptischen Knechtschaft. So auch heute. Er hört auf das Gebet seiner Gemeinde. Gebet der Gemeinde? Stell dir vor, es ist Gottesdienst und keiner geht hin. Das hätte ich mir vor dem Jahr 2020 in einer Baptistengemeinde kaum vorstellen können. Aber so sind die Zeiten gerade und es liegt ja auch nicht an unserem Unwillen, dass hier die Ränge so leer sind. Stell dir vor, der Pastor bittet seine Gemeinde um Gebete und nur eine Schwester reagiert. Auch das hätte ich mir nicht träumen lassen. Vielleicht war das zu kurzfristig oder die digitale Form hat nicht gepasst. Vielleicht sind uns auch die Worte ausgegangen. In diesem permanenten Ausnahmezustand, der zum Normalzustand geworden ist. Lassen wir uns doch von Daniel neu zum Beten herausfordern. Und von Jesus und seiner Geschichte vom bittenden Freund. Vielleicht auch von Sophie Scholl, der mutigen Studentin aus Forchtenberg, die sich im Widerstand gegen das Nazi-Regime engagiert hat. Sie wäre heute 100 Jahre alt geworden. Aber sie wurde nur 21 Jahre alt, weil Roland Freisler sie und andere für eine Flugblattaktion an der Münchner Uni zum Tode verurteilt hat. Sophie Scholl hat am 12. Februar 1942 dieses Gebet in ihr Tagebuch geschrieben. Mein Gott, ich kann nichts anderes als stammeln zu dir. Nichts anderes kann ich, als dir mein Herz hinhalten, das tausend Wünsche von dir wegziehen. Da ich so schwach bin, dass ich freiwillig nicht dir zugekehrt bleiben kann, so zerstöre mir, was mich von dir abwendet, und reiß mich mit Gewalt zu dir. Denn ich weiß es, dass ich nur bei dir glücklich bin. Ach, wie weit bin ich weg von dir, und das Beste an mir ist noch der Schmerz, den ich darüber empfinde. Doch ich bin so tot und stumpf oft. Hilf mir einfältig werden. Bleibe bei mir, oh, wenn ich einmal Vater sagen könnte zu dir. Doch kann ich dich kaum mit du anreden. Ich tue es in ein großes Unbekanntes hinein. Ich weiß ja, dass du mich annehmen willst, wenn ich aufrichtig bin und mich hören wirst, wenn ich mich an dich klammere. Lehre mich beten, lieber. Lehre mich beten. Lieber unerträglichen Schmerz als ein empfindungsloses Dahinleben. Lieber brennender Durst, lieber will ich um Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen beten, als eine Leere zu fühlen, eine Leere und sie zu fühlen ohne eigentliches Gefühl. Ich möchte mich aufbäumen dagegen. Herr, höre. Herr, vergib. Herr, höre hin und handle, zögere nicht um deinetwillen, mein Gott, denn dein Name ist ausgerufen über deiner Stadt und über deinem Volk. Amen.